Soll ich noch reden oder wisst ihr schon, worum es geht? Margot hat es ja schon so schön vorbereitet. Markus 2, 1 bis 12. Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Und es strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte. Nicht einmal draußen vor der Tür. Und Jesus erzählte ihnen von Gott. Da brachten die Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von 4 Männern getragen, aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten, »Mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben.« Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei. Die dachten, wie kann der so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Schuld vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten und sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher, dem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott die Vollmacht hat, hier auf der Erde den Menschen ihre Schuld zu vergeben. Deshalb sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Haus. Und er stand auf, nahm rasch seine Matte und ging weg. Alle sahen es. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Markus ziemlich am Anfang. Das Markus-Evangelium berichtet uns von vielen Heilungen, die Jesus am Anfang seines Wirkens vollbringt. Er heilt einen Mann mit unreinem Geist, er heilt die Schwiegermutter des Petrus und er heilt viele Kranke. Das spricht sich herum. Und die Menschen, die kommen zu Jesus und eine Menge von Menschen bedrängt ihn mit ihren Anliegen. Doch Jesus sagt zu seinen Jüngern, lasst uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus will nicht einfach die Erwartung nach schneller, leichter Heilung erfüllen, sondern das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich Gottes verkünden. Lasst euch versöhnen mit Gott. Darum geht es ihm ganz primär. Unterwegs kommt dann noch ein Aussätziger zu ihm. Auch über den erbarmt sich Jesus so fast nebenbei. Doch verbietet ihm aber, rede nicht darüber, dass du geheilt worden bist. Der Aussätzige kann allerdings nicht schweigen, sodass Jesus ab jetzt nicht mehr unerkannt öffentlich in eine Stadt gehen kann, sondern sich oft draußen an einsamen Orten aufhält. Auch dorthin kommen aber die Menschen von allen Enden. So ist der Inhalt des Markus-Evangeliums am Anfang. Und es geht dabei immer um die Frage, wer ist denn dieser Jesus? Ist Jesus ein Wunderheiler, wie es damals viele gab? Ist Jesus mehr? Und unser Predigttext von heute antwortet auf diese Frage. Jesus ist wieder in Kapernaum oder Kapharnaum, wie es manchmal heißt, vermutlich im Haus vom Simon Petrus. Und wieder versammeln sich viele um ihn, sodass der Platz im Haus und auch vor dem Haus nicht ausreicht. Jesus lehrt und predigt und diskutiert mit den Schriftgelehrten. Das war so hebräischer Brauch. Man diskutiert, so ich nehme an, ein ganz großer Hauskreis. In diese Situation hinein kommen einige, die einen Gelähmten bringen. 4 von ihnen tragen ihn. Nun ist es so voll, dass sie gar keine Chance haben, zu Jesus durchzudringen. Aber es sind gute Freunde, die da diesen Gelähmten tragen und die geben nicht so leicht auf. Im Einsatz für ihren gelähmten Freund sind sie ganz hartnäckig. Sie sind kreativ und eigentlich auch ein Stück frech und dreist. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn jemand euer Dach aufbrechen würde. Sie steigen auf das Flachdach, das sie an einer Stelle öffnen und lassen das Bett mit dem Gelähmten an Seilen durch die Öffnung herab. Genau Jesus vor die Füße. Das wissen wir auch nicht, was in Jesus vorging, ob er sich gestört fühlt. Das waren ja doch hochgeistliche Themen, die er da behandelt hat, ob es ihm lästig ist, dass schon jetzt wieder jemand mit dem Wunsch nach Heilung kommt. Nein, so ist es sicher nicht. Dieser kommt auch nicht von selber. Und das ist schon ein bisschen was Besonderes. Er kommt ja nicht auf seinen eigenen Füßen an, weil er das will, sondern er wird gebracht. Jesus sieht den Einsatz der Freunde. Er spürt, wie ernst und wie dringend es ihnen ist, dass sie es auf sich nehmen zu stören. Er sagt, er sieht ihren Glauben. Sie setzen sich voll ein für ihren Freund. Es ist mir wichtig zu sagen, diese Geschichte ist kein Gleichnis. Es ist ein Geschehen, was da beschrieben wird. Ein Geschehen, zwar 2000 Jahre her, aber wahr. Und es wird nicht nur hier an dieser Stelle erzählt. Andere berichten auch davon. Ich kann mich übrigens erinnern, dass ich vor, ich weiß jetzt nicht, 40 Jahren im Kindergottesdienst in Darmstadt mal diese Geschichte behandelt habe. Und ich weiß noch, weil, dass ich sie behandelt habe, weil es da eine tolle Reaktion gab. Ich habe die Kinder am Sonntag danach gefragt, was wir am Sonntag zuvor behandelt haben. Und sie haben vom Dreck gesprochen, der von der Decke fällt. Das wussten sie noch. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich glaube bis heute nicht, dass es Markus bei seinem Bericht darum geht, dass Dreck von der Decke fällt. Es geht in den Evangelien immer um Jesus. Und es geht um sein Wesen, sein Handeln, seine Motive. Und wenn ich die Bibel lese, geht es um mich. Es geht um mein Leben als sein Nachfolger. Oder anders gesagt, wo ist denn mein Platz in dieser Geschichte? Was will sie mir heute durch, wir würden vielleicht fromm sagen, durch sein Rema, sein Wort in diesen Augenblick hinein sagen, sein Wort, das mich jetzt meint? Hast du deine Rolle in dieser Geschichte schon entdeckt? Wo kommen wir in dieser Erzählung vor? Wo ist unser Platz in dieser Story? Erzählte Geschichten aus der Bibel bieten Identifikationsmöglichkeiten. Dankeschön. Das macht diese Geschichten so spannend, so an- und aufregend. Biblische Geschichten wollen grundsätzlich keine Distanz aufbauen. Sie handeln nicht einfach von einem fernen Damals und lassen uns heute unberührt. Plötzlich erkenne ich mich selbst in dieser Geschichte wieder. Plötzlich höre ich diese Geschichte als meine eigene Geschichte. Plötzlich merke ich, wie heißt es so in 2. Samuel, du bist der Mann. Ja? Ich realisiere, die Geschichte handelt von mir selber. Und Horaz sagt dazu mal, römischer Dichter, kennt keiner mehr, du brauchst nur den Namen zu ändern und die Geschichte redet von dir. Habe ich geklaut? Ich weiß sowas nicht. Gehöre ich zu den Freunden des Gelähmten? Dem, der mit ihnen identifiziert wird, schmeichelt eine solche Identifikation. Denn von den vier Freunden wird gesagt, dass Jesus auf ihren Glauben hin sich dem Gelähmten zuwendet und ihm die Sünden vergibt. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten und so weiter. So einen Glauben wünsche ich mir. Einen Glaube, der auf völlig unkonventionelle, fantasievolle und kreative Weise die Flachdächer unserer Behaglichkeit aufdeckt und Löcher durch den mehr oder weniger robusten Putz unserer eingerichteten Welt gräbt. Und ich glaube, diesen Glauben wünschen sich viele heute Morgen. Einen Glauben, der auch Aufmerksamkeit weckt. Der findet Beachtung, nicht nur die Beachtung Jesu, sondern die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Alle haben es gesehen, da fällt der Dreck von der Decke und dann passiert was. Wer von uns möchte nicht gerne zu den vier Freunden gehören, deren Glaube in solch positiver Weise Schlagzeilen macht? Einmal in seinem Leben ein solches Bett herunterlassen. Das lassen wir uns gerne gefallen. Und ich sehe es durchaus als eine Aufgabe in meinem Leben, eigentlich in dem Leben eines jeden Christen, Menschen zu Jesus zu bringen. Durch mein Handeln, gar nicht unbedingt nur durch mein Reden. Die Freunde sagen überhaupt nichts, ja. Aber was mir dazu, und das muss ich leider erkennen, im Gegensatz zu den Freunden oft fehlt, ist eben diese Freundesbeziehung, diese Liebe zu dem, der Christus braucht. Und ich begreife, darum muss ich Gott bitten. Das lerne ich aus dieser Geschichte. Herr, lehre mich, meinen Nächsten mit deinen Augen der Liebe zu sehen. Es geht darum, andere mitzutragen, die nicht selbst laufen können. Und ich denke, das ist ein wichtiger Bestandteil auch des Gemeindelebens, wie ich meine. Ich selbst habe das so erlebt. Ich bin getragen worden von Brüdern und Schwestern in Zeiten meiner Kraftlosigkeit. Gott sei Dank. Und so soll auch jeder unter uns den anderen sehen und ihm da beistehen, wo es nötig ist. Und so auch die Gaben, die er hat von Gott her, an Kraft, Zeit, Kreativität, ja, und auch an Ressourcen richtig verwalten, wie jeder von Gott als Geschenk zur Verwaltung und zum eigenen Gebrauch erhalten hat. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gebot Christi erfüllen. Und Basis allen Handelns muss Glaube sein. Glaube an das, an den, nicht an das. Glaube geht immer an eine Person. Glaube an den, der alles besser kann und weiß. Glaube an den, der alle Menschen liebt. Glaube an den, der alle Menschen retten will. Auch die, von denen ich kaum glauben kann, dass die zu retten sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also bei manchen Menschen fällt es mir schwer zu glauben, dass Gott die packen kann. Aber ich glaube doch, Gott kann es. Kommen wir dann zu den Schriftgelehrten. Wer von euch möchte gerne in dieser Rolle Schriftgelehrter sein? Nein, zu klar und zu eindeutig negativ dürfte ihre Rolle sein, die sie in dieser Geschichte spielen. Sie denken von Jesus offenbar nichts Gutes. Wer redet denn so wie der da? Der lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Einerseits kennen sie Gott, diese Schriftgelehrten, und glauben an ihn. Andererseits können sie sich nicht vorstellen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das passt nicht in ihr Gottesbild. Und wer weiß, wie ehrfurchtsvoll Juden mit Gott und seinem Namen umgehen, muss sich da auch gar nicht wundern. Für sie kann Jesus ja nur anmaßend sein. Der will sein wie Gott, haben wir schon mal gehört. Das ist die Ursünde im Paradies, ne? Das Problem: Sie haben sich festgelegt. Sie haben sich festgelegt auf ihr Gottesbild und da passt Jesus nicht rein. Bleibt mir bei meiner Rollenzuweisung die Frage, wie ist mein Gottesbild? Gibt es da nötige Korrekturen? Was erwarte ich von ihm und was erwarte ich nicht? Woher beziehe ich mein Bild vom Wesen Gottes? Ich möchte dem Geist Gottes, der in mir lebt, der in einem jeden lebt, der an ihn glaubt, erlauben, dass er mich in alle Wahrheit führt. Eine der Aufgaben des Geistes. Und das, hoffe ich, bewahrt mich vor dem Richten. Andererseits möchte ich aber auch unterscheiden können, was wirklich von Gott kommt und was nicht. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten haben auch nichts anderes gemacht. Sie haben es unterschieden, nur vermutlich nicht mit den richtigen Kriterien. Ich möchte, dass ich den Geist Gottes in seinem Handeln nicht bremse, aber auch abwehren kann, was nicht göttlich ist. Und dann ist da noch der Gelähmte selbst. Der Untertitel in der Lutherbibel lautet bezeichnenderweise der Gichtbrüchige. Hat mir als Kind nie viel gesagt, muss ich sagen. Gicht kann ich mittlerweile zuordnen, weiß, was das ist. Aber dass jemand so wirklich durch Gicht so gelähmt ist, dass er sich nicht mehr bewegen kann, ist schon heftig, das ist schon sehr hart. Es ist ein Mensch, den die Gicht brüchig gemacht hat. Hier fällt uns die Identifikation vielleicht schwer, denn die wenigsten von uns sind ja in dem Maß behindert, dass sie nicht laufen können und im Rollstuhl sitzen müssen. Vielleicht mit der Ausnahme der Astrid hier. Und doch merken wir immer wieder, wie brüchig unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Verhältnisse sind, weil unser Vermögen, unsere Leistungsfähigkeit, unsere Begabungen eben eingeschränkt sind und eben brüchig. Der Philosoph Immanuel Kant, habe ich auch wieder gelesen, spricht davon, dass wir Menschen krummes Holz sind. Ich finde das Bild sehr schön. Was kann man schon aus krummem Holz machen? Ich meine, ich rede von Möbeln, nicht von Feuer. Aus krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts Gerades gezimmert werden. Eine Macht schränkt unser Vermögen nicht nur ein, sondern mit Paulus gesagt, wird man mehr noch festhalten müssen, dass diese Macht alles verzerrt und pervertiert, was wir wollen. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das schaffe ich nicht. Es ist die Macht der Sünde, die uns nicht laufen lässt, die uns lahm macht, die uns permanent niederschreckt, die uns auf unsere Matte fesselt, die uns hilflos sein lässt, so hilflos wie den Gichtbrüchigen, den seine Freunde durch das Dach herablassen. Sünde und Gelähmtsein werden in unserer Geschichte, und das ist auch wichtig, freilich nicht in einem ursächlichen Zusammenhang gesehen. So als wäre das physische Gelähmtsein eine Strafe für Sünde. Darum geht es eigentlich nie. Ein solcher Tun-Ergehens-Zusammenhang wird hier nicht hergestellt. Und doch werden hier in unserer Geschichte Sünde und Gelähmtsein aufeinander bezogen. An dem Gelähmten wird uns deutlich, was es heißt, Sünder zu sein. Sünder sein heißt, nicht den freien, aufrechten Gang gehen zu können. Sünder sein heißt, gehen zu wollen, aber doch nicht zu können. Eine aus eigenem Antrieb und aus eigener Kraft nicht zu besiegende Macht zieht uns wie das Gesetz der Schwerkraft zu Boden. Wir haben quasi Blei an den Füßen. Wie ein übermächtiger Judo-Kämpfer schickt uns die Sünde immer wieder auf die Matte und hält uns dort im Würgegriff fest. Wie komme ich da wieder raus? Das ist die Frage, und Jesus gibt die einfache Antwort. Durch Vergebung. Dir sind deine Sünden vergeben. Eigentlich müsste man sowas in einem Gottesdienst unter Christen gar nicht so sehr betonen. Eigentlich weiß das jeder. Aber ich war doch überrascht. Ich habe mal in einem Gespräch mit einem jungen Menschen erlebt, dass das Wissen darüber, was Sünde ist, gar nicht so wirklich durchdringend ist. Ist es schon Sünde, wenn ich meiner Mutter vorgemacht habe, ich bin krank und sie schreibt mir eine Entschuldigung für die Schule aus? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es ist gelogen. Und Lüge ist, also Unwahrheit sagen, ist Sünde. Das ist für jeden, der nachdenkt, völlig klar. Aber ich denke, es ist wichtig, sich nochmal klarzumachen, was ist in meinem Leben noch Sünde? Wo belüge ich mich vielleicht auch selbst? Wo lasse ich den Geist doch gar nicht zu, dass er mir sagt, was Sünde ist und was nicht? Und das ändert sich im Laufe eines Lebens. Dinge, die ich früher leicht genommen habe, kann ich heute so nicht mehr leicht werden, weil ich Dinge erkannt habe. Ich sage das, weil es vielleicht eben doch nicht so trivial ist unter Christen, wie es scheint. Sünde braucht dringend Vergebung. Und ich habe dann auch gesagt, und jetzt, wo du weißt, was es Sünde ist, was machst du jetzt? Ja, kam keine Antwort. Versteht mich nicht falsch. Es ist vielleicht gar nicht so trivial und vielleicht auch für jeden von uns nicht. Sünde trennt von Gott. Wäre es anders, hätte Christus nicht stellvertretend für jeden von uns am Kreuz sterben müssen. Wir müssen Sünde in unserem Leben schon sehr ernst nehmen, weil Gott sie ernst nimmt in seiner Heiligkeit. Und es ist eine der so praktischen Zwecklügen des Teufels, meine Sünde vor mir klein zu machen. Aber noch ein weiterer Gedanke zu diesem Text. Was ist denn jetzt leichter, fragt Jesus die Schriftgelehrten, zu einem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Diese Antwort ist vielleicht auch gar nicht so leicht. Menschlich gesehen ist das Erstere einfach. Dir sind deine Sünden vergeben, kann jeder sagen und keiner kann es kontrollieren. Also wissenschaftlich kann man nicht sagen, du hast nicht recht. Dagegen, wenn ich zu jemandem sage, der in irgendeiner Weise gelähmt ist, steh auf, nimm dein Bett, dann kann ich sofort sehen, ob ich recht hatte. So gesehen ist das Zweite schwerer. Gehen wir aber davon aus, dass das Wort Gottes in jedem Fall wahr und gültig ist, müssen wir umgekehrt antworten. Sünden vergeben ist schwerer, denn die Schriftgelehrten haben recht. Nur Gott kann Sünde vergeben. Sonst niemand. Anders ist das mit der körperlichen Heilung. Körperliche Heilung muss nicht von Gott kommen. Da kann auch der Teufel irgendwelche Macht gebrauchen in der Konkurrenz zu Gott. Wer zum Besprecher geht oder esoterische Wundermittel nimmt, der kann davon durchaus gesund werden. Freilich um einen sehr hohen Preis, möglicherweise um den Preis seiner Seele. Jesus und die Schriftgelehrten. Er gibt ihnen Antwort auf eine Frage, die sie eigentlich nicht einmal laut gestellt haben. Er hat nur empfunden, was sie gedacht haben. Die Schriftgelehrten in dem überfüllten Haus mögen vielleicht auch genauso wie wir jetzt nachgedacht haben, was ist denn leichter? Was meint Jesus? Aber während sie noch nachdenken, gibt Jesus selbst die entscheidende Antwort. Eine typische Jesus-Antwort, würde ich mal sagen. Jesus zeigt den Anwesenden, er kann beides. Er kann Sünde vergeben und er kann heilen. So macht er über jeden Zweifel klar, dass auch seine Sündenvergebung kein leeres Gerede ist. Mit der Sündenvergebung aber zeigt er, und darum geht es ihm, denke ich, bei der Heilung, ich spreche in göttlicher Vollmacht. Ja, ich selbst bin Gottes eingeborener Sohn. Niemand kann Sünden vergeben als Gott allein, das ist richtig. Also handelt hier Gott selbst. Und wenn wir, wie wir heute wissen, wir dürfen das auch in seinem Auftrag tun. Wir haben aus dem Wort Gottes her den Auftrag, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Das gilt aber nur für Jünger Jesu. Ihr Lieben, jetzt haben wir schon das Entscheidende herausgefunden, was das heutige Evangelium uns sagen will. In Vers 10 hat es Jesus selbst gesagt, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünde zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Drei der vier Evangelisten haben dieses Geschehen aufgeschrieben. Und die Bibel redet eigentlich immer davon, dass immer dann, wenn zwei oder drei Zeugen etwas berichten, etwas wahr ist. Wir wissen also, dass der Gelähmte damals seine Matte zusammengerollt hat und auf eigenen Füßen umherging. Durch Jesus' göttliches Wort ist das geschehen. Und weil wir das wissen, darum wissen wir auch, dass der Menschensohn, der Sohn Gottes, Jesus Christus, Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und weil Gott treu ist und nicht alle 5 Minuten seine Meinung ändert, können wir wissen, dass das Wort Gottes heute noch dieselbe Kraft hat und unter uns dasselbe wirkt. Dir sind deine Sünden vergeben. Und weil Christus seine Diener damit bevollmächtigt hat, in seinem Namen Sünden zu vergeben, darum haben auch wir die Gewissheit, dass dasselbe große Wunder geschieht, das damals an dem Gelähmten geschah. Im Erkennen von Schuld, im Bekennen von Schuld und in dem Bereuen der Schuld bekommen wir Vergebung, wenn wir an Christus glauben. Und das Wunder ist sicher noch größer als das Heilungswunder. Dir sind deine Sünden vergeben. Vergebung gibt es für die, die dem Sohn Gottes glauben. Der Glaube ist schon wichtig. Das Wichtigste in der Geschichte ist, dass Jesus die Vollmacht hat, Sünde zu vergeben. Das andere, was wichtig ist, es ist eine Geschichte vom Glauben, von der Sünde und vom Heilwerden. Und damit fasse ich das zusammen, was ich eben versucht habe zu sagen. Es wird ein bisschen länger dauern. Erstens, wie gesagt, handelt es sich um eine Geschichte vom Glauben. Wir lesen, als Jesus nun ihren Glauben sah. Wessen Glauben? Ihren Glauben der 5 Leute. Nein, eigentlich nur 4. Von dem Kranken wissen wir eigentlich nichts. Die da plötzlich in sein Leben treten. Es geht um das Leben um den Glauben der 4 Träger. Was war das für ein Glaube? Gesagt haben die nichts bis dahin. In der ganzen Geschichte sagen sie keinen Ton. Sie haben auch kein Glaubensbekenntnis abgelegt, jedenfalls nicht mit dem Mund. Sie sind ganz einfach zu Jesus gekommen und das war ihr Glaube. Ganz einfach? Nun, so ganz einfach war es ja nicht. Not macht erfinderisch. Sie schoben die Platten beiseite, mit denen das Flachdach bedeckt war, gruben sich durch diese Schicht aus Lehm und Zweigen, aus der das Dach über den Balken bestand. Und durch das Loch ließen sie dann die Matte mit dem Gelähmten herab. Und dann geschieht das, als Jesus ihren Glauben sah. Das ist Glaube, dass Menschen mit aller Macht zu Jesus kommen und seine Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Dass sie sich durch keine Hindernisse davon abschrecken lassen und dass ihnen auch dafür keine Mühe zu groß ist. Glauben heißt ja nicht einfach zu meinen, dass es irgendwo im Himmel einen Gott gibt. Glauben heißt, zu Jesus zu kommen und die Realität Gottes als als Hilfe in Anspruch zu nehmen. Glaube heißt, wissen, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren, es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Altes Lied, aber wahr. Jesus kann uns helfen und wird uns helfen und er hat uns schon geholfen, sonst wären wir heute Morgen nicht hier. Glauben heißt, das Wort zu hören und das Wunder zu erleben, dir sind deine Sünden vergeben. Zweite Thema, Sünde. Was Sünde ist, können wir an dem Gelähmten sehen. Ich habe es eben versucht auszuführen. Ohnmacht, Unvermögen, Lähmung. Der Sünder ist unfähig, Gott und seine Mitmenschen zu lieben. Er ist ohne rechte Gottesfurcht, jetzt kommt ein Zitat, ohne rechte Gottesfurcht, ohne rechten Glauben und voller Begierde, so heißt es im Augsburger Bekenntnis. Muss man erstmal drüber nachdenken, aber wenn man nachdenkt, stellt man fest, stimmt schon so. Und aus diesem Ungehorsam, aus dieser Sünde fließt eigentlich alles Übel dieser Welt. Krankheit, Leid, Tod und auch die Lähmung des Gelähmten. Wer es nicht glaubt, schaut euch die Vertreibung aus dem Paradies an. Bis dahin war alles in Ordnung. Und mit der Sünde kam alles das in die Welt. Und nochmal, nicht, dass der Gelähmte hier in unserer Geschichte mehr gesündigt hätte als andere. Das hat er nicht. Nein, so lässt sich das nicht aufrechnen. Aber seine Lähmung zeigt, dass wir in einer gefallenen und von Sünde gezeichneten Welt leben. Wir vergessen leider manchmal zu schnell, und das geht mir auch so, dass wir Sünder sind. Wir bilden uns auf unser Tun etwas ein und meinen, dass wir unsere Fehler selbst in den Griff bekommen können. Lass dich eines Besseren belehren. Sünde und Lähmung, Sünde und Leid gehören zusammen. Und darum geht Jesus das Übel des Gelähmten von der Wurzel her an und sagt zuerst, deine Sünden sind dir vergeben. Und so ist Sünde nicht einfach die Anhäufung von bösen Taten, sondern eigentlich die Konsequenz davon, Gott nicht die ihm zweifellos zustehende Ehre zu verweigern und den Dank dafür, dass er uns geschaffen hat und erhält. Anders gesagt, Gott zu ehren und ihm zu danken, das bewahrt vor Sünde. So steht es in Römer 1 übrigens. Könnt ihr zu Hause nachlesen. Ich habe es im Seniorenkreis schon mal versucht zu erläutern die Woche. Hat mich echt überrascht, dass es sowas, so eine Aussage gibt. Dann sind wir beim dritten Punkt, bei der Heilung. Heil wird ein Mensch dann, wenn Gott ihm die Sünden vergibt. Das mag zunächst erstmal simpel klingen und einfach, aber die Worte, dir sind deine Sünden vergeben, in Christi Vollmacht gesprochen, sind die stärkste Medizin der Welt. Jesus hat das nicht nur einfach gesagt, sondern er hat für diese Medizin selbst teuer bezahlt. Er hat dafür geblutet, gelitten, den Tod und die Hölle geschmeckt. Diese Medizin heilt den Riss zwischen Mensch und Gott und eigentlich wird damit alles heil. Vielleicht nicht sofort, aber im Glauben und in der Gewissheit, einmal wird alles heil. Der Tod ist nicht mehr tot. Krankheit und Behinderung sind nicht mehr endgültig. Am Ende steht das Leben im Paradies, wo alle Tränen abgewischt und alle Leiden vergessen sein werden. Dir sind deine Sünden vergeben. Und so ist das wirklich die stärkste Medizin der Welt, die sogar den Tod heilt. Natürlich, wie gesagt, eine Medizin auf Hoffnung. Das wird sich erst für viele nach dem Tod zeigen. Aber Christus zeigt uns auch schon seine Macht, wenn er das Leichtere tut und körperliche Verbrechen heilt. Erinnern wir uns, dass er gesagt hat, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. So ist es geschehen. So hören wir es aus Gottes Wort und so wird unser Glaube gestärkt, dass Jesus das andere eben auch tun kann, das Größere, Sünden vergeben. Und noch heute gibt er uns immer wieder Zeichen seiner Macht in dieser Welt. Er heilt heute noch Kranke, sei es durch die wunderbaren natürlichen Heilungskräfte im Menschen, die er uns gegeben hat, sei es durch die Kunst der Ärzte, sei es auch durch Wunder. Alles ist möglich. Wir sollten uns daher auch nicht scheuen, auch mit unseren körperlichen Gebrechen zu ihm zu kommen und ihn bitten im Vertrauen darauf, dass er helfen und heilen kann. Wir werden sogar ausdrücklich dazu aufgefordert. Jakobus 5: Ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Ich bin überzeugt, die Ältesten, die da sitzen, alle einer, sind gerne bereit, das zu tun, wenn ihr ruft. Ich bin immer wieder erstaunt, wie selten sowas passiert. Es ist eigentlich eine wunderbare Zusage. Da kommt übrigens auch der Satz vor: und seine Sünden sind ihm vergeben. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Wir wissen nicht, wie lange der Gelähmte mit seiner Behinderung schon hat leben müssen, ehe Jesus ihn heilte. Wir wissen auch nicht, wie lange ein kranker Christ heute auf Genesung warten muss, wie viel Geduld Gott von ihm erwartet. Aber eins wissen wir ganz sicher: es wird der Tag kommen, an dem wirklich alle Gebrechen überwunden sein werden. Es kommt der Tag, an dem auch der letzte gelähmte Christ wieder auf eigenen Beinen stehen kann, der letzte blinde Christ wieder sehen kann, der Taube hören, der Kranke genesen und der Tote auferstanden sein wird.